Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Rote Grütze. Etwas Ältere denken da nicht nur an einen Nachtisch. Das war auch ein Kinder- und Jugendtheater, das weit über die Grenzen Berlins ein großes Publikum begeistert hat. Dort sind Stücke entstanden, die nicht nur im deutschsprachigen Raum gespielt wurden, sondern auch in Ländern wie Japan, Kanada und Kenia große Erfolge waren. Einer der Köpfe hinter dem Theater ist mein heutiger Gast, der Schauspieler, Regisseur und Autor Holger Franke, der auch mit für Dani Levys Filmerfolg Alles auf Zucker mitverantwortlich ist. Für den Film hat er das Drehbuch geschrieben. Mittlerweile ist Holger Franke über 80 Jahre alt und sorgt in einem angeschlagenen Einkaufszentrum für neues Leben, selbstverständlich mit Theater. Guten Morgen, Herr Franke.
Guten Morgen.
Und ich habe gehört, normalerweise begleitet Sie diese Sendung bei Ihrem Fitnessprogramm. Stimmt das?
Richtig, ja. Ich habe da so ein Rudergerät und so dieses Zimmerfahrrad, nicht? Und die Zeit geht wunderbar schnell vorbei, wenn man noch was zuhört, und dann ist es nicht ganz so langweilig.
Das heißt, im Gespräch setzt besondere Energie auch frei.
Ja, die habe ich auch vor Jahren schon immer gern gehört, die Sendung.
Wahrscheinlich brauchen Sie das auch, dieses Fitnessprogramm, weil Sie eben nach wie vor auf der Bühne stehen, um sich da tatsächlich auch behaupten zu können.
Ja, es tut gut, es tut in jedem Falle gut. Auswendig lernen von Gedichten ist zum Beispiel für den Kopf und das andere ist für Bewegung, Stabilität und leichtes Aufstehen
und hinfallen. Und das heißt aber immer Rudergerät oder tatsächlich auch noch so ein paar andere Sachen, die Sie machen?
Rudergerät und dieses Fahrrad, wie nennt man das so?
Ergometer.
Und dann fahre ich sowieso Fahrrad, so oft ich kann, und laufe auch gern mal durch die Gegend. Aber nicht joggen, um Gottes Willen.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Schauspieler und Autor Holger Franke, einer der Mitbegründer des legendären Kinder- und Jugendtheaters Rote Grütze, das in den 70er und 80er Jahren für Furore gesorgt hat. Weil das damals nicht jeder miterlebt hat. Es gab Zeitungen, die haben vor den Aufführungen gewarnt. Es war von Theaterferkelei die Rede und es gab einen Anti-Grütze-Brief mit Abschrift an den Bundeskanzler vom Theologischen Konvent. Herr Franke, was haben Sie da auf der Bühne angestellt?
Wir haben fröhliches Theater gemacht, sind in uns für unsere eigene Kindheit interessierend in die Welt der Kinder und ihre Interessen, Bedürfnisse, Lüste und so weiter eingestiegen und haben unter dem Titel Aufklärungsstück eigentlich sehr fröhliches, lebensbejahendes, körperfrohes, unbekümmertes Theater gemacht. Eine Mischung von pädagogischem und sehr komödiantischem Spiel, was nicht nur für Kinder war, sondern auch für die Erwachsenen. Und sie kamen alle, manchmal waren 400 Menschen da, in einigen Aufführungen sogar in Foyers von Theatern. Da war das wie im Zirkus. Und durch die, sagen wir, gut gearbeitete Mischung von Aufklärung und Spiel hatte diese Wirkung für alle, auch für Erwachsene eben, wie gesagt, ihren Reiz.
Nicht wahr? Ich meine, heute würde wahrscheinlich sich da niemand aufregen. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Ausdruck der Zeit, dass das, was Sie gemacht haben, dann für einige zumindest skandalös gewesen ist.
Ja, wir sind auf einer Woge geritten, nicht wahr? Die Zeiten waren unglaublich günstig für Öffnung, für Befreiung. Und wir kamen ja mehr oder weniger alle noch aus einer anderen Periode. Ich bin der Älteste gewesen, 50er Jahre. Das war alles sehr stockig und zugeklemmt. Und meine Pubertät war alles andere als ein Vergnügen. Sich daraus zu befreien und auch sich wieder positiv zu seiner eigenen Kindheit zu verhalten und sie wieder zu entdecken, das hat unsere Spielebene auch bestimmt. Das heißt, wir haben als Erwachsene nicht auf Kinderreihe gemacht, sondern das Kindsein auf der Bühne versucht, als identisches Verhalten von uns selber, also dem Kind, das wir selber sind, wenn wir spielen, als Erwachsene, ne? Nicht über die Kinder, über ihre Köpfe wegzuspielen, sondern auf, sozusagen ohne uns anzubiedern, unterhaltend, offen, auf eine, in einer gewissen Weise auch auf Augenhöhe zu sein, sie ernst zu nehmen und dabei sehr lustig zu sein.
Das ist ja auch immer die Frage der Ansprechhaltung, ne? Also manche haben ja die Vorstellung, wenn es um Kindertheater geht, das ist irgendwie, müsste so ein bisschen onkelig daherkommen oder sowas, und damit wollten sie dann brechen.
Es gab so einen Leitsatz, den haben wir gelesen von Walter Benjamin in einem Brief an Assia Lazis: Wenn Erwachsene für Kinder spielen, kommt sehr oft Lafferei heraus. Und dafür muss man arbeiten, dass du eine ganz direkte, naive Körperlichkeit hast, die nichts Überbetontes ist, aber ganz in dem Augenblick stattfindet und sehr offen fürs Publikum.
Sie haben auch gerade gesagt, also Aufklärung ist Ihnen wichtig gewesen. Eins Ihrer Stücke war, was dann auch sehr erfolgreich gewesen ist, was heißt hier Liebe? Vielleicht können Sie kurz erzählen, worum ging es da?
Also ein Stück über Liebe und Sexualität für Menschen in und nach der Pubertät. So ist der Untertitel. Ja? Mhm. Eine sehr offene, mit Ansager, Ansagerin erzählte Theaterform, die sich so ein Modellpaar wählt, ja, Paul und Paula, die so aufeinander losgelassen werden, sich kennenlernen, enttäuschen, ihre Wege suchen und so weiter. Und das immer mit Musik teilweise unterbrochen oder ergänzt und als eben sehr offenes und fröhliches Theater gemacht.
Warum war Ihnen das wichtig, also dieser Aufklärungsaspekt in Ihren Stücken?
Ich glaube, wir haben unsere eigenen Geschichten damit auch produktiv verarbeitet. Ich habe es manchmal sogar die Rache genannt an den 50er-Jahre-Druck und Mief. Ja? Mhm. Diese Befreiung, die darin war, die war wirklich angesagt in dieser Zeit. Was heißt der Liebe hat 76 Premiere gehabt. Es war ein Furor, auch bei den Erwachsenen. Es ist ja verfilmt worden, auch fürs Kino. Und du hast dann in den Bildern, wo du das Publikum siehst, auch die Erwachsenen, so glückliche Gesichter gesehen, so erleichterte, so freudige, dass das irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Ja.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie die Rote Grütze gegründet haben? Weil Sie waren ja vorher schon beim Gripstheater, auch ein sehr bekanntes Kinder- und Jugendtheater, was ja auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass es übertrieben konservativ ist. Warum haben Sie gesagt, nee, ich will jetzt doch nochmal zusammen mit anderen was Eigenes machen, was anderes machen?
Das war eine Station, das war ein Meilenstein. Ich habe im Grips angefangen und das war schon die Folge von einer gewissen Unzufriedenheit mit der Art Theater, die ich vorher gemacht habe. War nicht meins. Im Grips war ich schon unterwegs. Mhm. Und unser erstes Projekt begann auch im Grips. Es dauerte dann aber viel länger und wir mussten es viel mehr an uns nehmen und uns dadurch auch selbstständig machen und unsere eigene Produktionsform entwickeln und so weiter. Wir haben auch noch viel Arbeit mit Kindern gehabt und haben richtig Kindergruppen betreut. Aber alles auch unter dem Gesichtspunkt, genauer zu werden, näher ranzukommen und immer wieder auch unter dem Aspekt, wie kommt es zu einem guten Theatervorgang?
Und um nochmal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was da damals los war, also Sie hatten in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, tatsächlich Schulverbote, durften dort nicht auftreten. Wie haben Sie das erlebt, diese Situation?
Wunderbar, aufregend, spannend, weil die Kampagnen, die gegen uns liefen, wenn wir auf Tournee waren, wir waren sehr viel auf Tournee, die waren die beste Werbung, die man sich vorstellen kann. Ja? Da gab es richtig, bevor wir an einem Ort kamen, schon Aufruhr, Leserbrief, Seiten und dann wiederum unglaublich viel und schönes Pro. Also einmal haben wir in einem Audi Max gespielt, das war glaube ich in Münster und auch in Freiburg mal, wo alle Säle verboten waren, aber dann der Asta, die jetzt Audi Max zur Verfügung gestellt hat und wir vor 800 bis 1000 Leuten gespielt haben. Und Sie können sich vorstellen, das war ein Fest. Ja? Ja, ja. Die Vorstellung dauert eine halbe Stunde länger als normal.
Und das heißt ja auch mal, jede Werbung ist gute Werbung sozusagen. Ne? Selbst wenn das irgendwie dann negativ besprochen wird, von außen zumindest in Teilen. Ja, was ist denn eigentlich aus der Roten Grütze geworden? Also 2001 gab es ja nochmal quasi eine Neuauflage und mittlerweile, glaube ich, ist der Spielbetrieb eingestellt, oder?
Ja, wir sind als Rote Grütze existieren wir nicht mehr, weil das war dann zu schwierig. Ich habe mit meiner Frau, mit der Ricky, nochmal angefangen. Da haben wir zwei, drei ganz schöne Produktionen gemacht, sind auch ein bisschen auf Tournee gewesen und dann gemerkt, es ist nicht mehr, wie es mal war. West-Berlin war ein wunderbar überschaubarer Garten. Und das große Berlin und mit allem, was da so kommt und angeboten wird, da muss man einen ganz anderen Anlauf oder eine Kombination finden von Strategie und Taktik, die hat uns überfordert. Und ich habe dann auch meinen Freund Danny Levy gefragt, ob er was für mich zu tun hat. Und da kam es eben dann auch zu der Zusammenarbeit mit Alles auf Zucker.
Über die werden wir heute Vormittag auch noch reden. Holger Franke, der auf einer Apfelplantage in Südniedersachsen groß geworden ist. Das klingt idyllisch, vielleicht sogar paradiesisch. War es das?
zu teilen, weil ich das war ein Familienbetrieb und wir waren alle sehr identifiziert damit und ich habe auch gern gearbeitet, musste auch als Kind. Aber so das Element des Bäuerlichen ist in mir geblieben, hat mich aber, als ich so an die 18 ging, überdrüssig werden lassen und ich wollte nichts wie weg, 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 okay. Bin vor dem Abitur auch abgezischt.
Da kommen wir gleich drauf. Ja. Sie haben gesagt, viel arbeiten. Was hat das bedeutet? Also wie viel mussten Sie da mithelfen?
Das war heftig. Das war also vor allem in den ersten Jahren. Wir hatten gar nicht so sehr viel Land. 10 Morgen mussten davon leben. Das war 1953 begann das. Dank der Hartnäckigkeit meines Vaters bekamen wir in so einem Siedlungsprogramm für Ostflüchtlinge. Aber wir waren ja nur aus Thüringen.
Aus Weimar, ne?
Ja, ja. Wir waren ja nicht die Flüchtlinge erster Klasse. Ja. Die kamen aus Ostpreußen. Mhm. Wir waren so eine Zwischenform. Dadurch war der Kampf etwas härter. Mein Vater war aber auch ein hartnäckiger Bursche. Und so haben wir das gekriegt. Und auf einmal hatten wir Land, was wir zu bearbeiten hatten. Und wir machten erstmal natürlich nur Gemüse und Intensivkulturen, Blumensamen und so weiter, um jeden Quadratmeter auszunutzen. Das heißt, entsprechend war auch die Anforderung an uns als Kinder, als alle. Und wir hatten eine tolle Familie mit sehr viel Zusammenhalt und Solidarität. Also das eine gute Basis für spätere Arbeiten geworden, nicht wahr?
Was war denn dann, wenn Sie so viel mitgeholfen haben mit Ihrer Fußballleidenschaft? War dafür Zeit?
Naja, das kam alles zu kurz. Die ist aber schon etwas früher ermattet, weil wir in dem Dorf davor spielten wir fast jeden Nachmittag. Aber die Zusammensetzung der Mannschaften war sehr unterschiedlich. Da gab es sehr viel Ältere, die ungeheuer brutal waren und die nicht ertragen konnten, dass man an ihnen vorbeispielte. Mhm. Und da kam ich öfters zu Tritten in den Hintern und kam fast nach Hause gekrochen. Und dann sagte meine Mutter eines Abends, wo ich dann so müde und blessiert saß, dann lass doch den Quatsch.
War hier zu viel Körpereinsatz.
Ja, und auch zu viel Trouble und zwar noch brutale Sachen dabei. Und da habe ich dann auf sie gehört. Aber geblieben ist eine Narbe. Glücklicherweise, das muss ich jetzt mal sagen, hat mein Sohn Oskar, 15 Jahre alt, seit anderthalb Jahren eine Fußballleidenschaft entwickelt, trainiert 3-mal die Woche, spielt am Wochenende und das macht mich glücklich.
Das ist ganz ein bisschen anschließen. Auf ihn gekommen. Sehr gut. Und es gab natürlich noch eine andere Leidenschaft, die Leidenschaft für die Bühne, eine andere Spielleidenschaft, kann man auch sagen. Wie ist die denn dann eigentlich entstanden?
Der Wunsch war ziemlich früh da. Er begann eigentlich in der Familie schon. Wir hatten kein Radio und ich spielte Radio. Ich stellte mich oft an die Fenster einer Nachbarwohnung und griff mit meinen Ohren die Sendung ab, hörte die Sprachsendung, Schulfunk ganz viel. Und dann spielte ich das nach. Meistens setzte ich mich aber unter den Tisch, von wegen Hörfunk, ne? Man muss hören, nicht sehen. Klar. Und spielte Russisch und machte auch kleine Krimis. Und die saßen oben und amüsierten sich. Ne? Das war der erste Anreiz, da ging's los. Mhm. Und dann kam es zu einer wichtigen Erfahrung, da war ich schon 16, da spielten wir Gogols Revisor in der Schule.
Theater AG.
Theater AG mit einem wunderbaren alten theaterverliebten Studienrat. Da wurde ich langsam auffällig. Ja, ich spielte da eine schöne Rolle und am nächsten Morgen ging ich über den Schulhof und alle grüßten mich. Ja. Oh, dachte ich, so muss man es machen.
Hat sich gut angefühlt.
Ja.
Ja, und Sie haben aber dann trotz dieser Erfolge, auf der Bühne zumindest, die Schule nach der 10. Klasse verlassen. Warum ging das dann nicht mehr zusammen mit Ihnen und der Schule?
Mit Beginn der 11. Das lag an mehreren Sachen. Diese Kleinstadt da, die ist mir auf die Nerven gegangen. Meine Liebesgeschichten haben nicht funktioniert. Der Überdruss nahm zu und ich träumte schon lange von der Provence. Mhm. Und ich hatte eine ganz wunderbare Lehrerin, die später als ich sie nicht mehr im Unterricht hatte, noch meine Lebensberaterin war, die meine Träume sehr ernst nahm, mich auch ermutigte, sie zu verwirklichen. So bin ich mit dem Segen meines Vaters sogar, leicht befördert von meiner klugen Lehrerin, losgetrennt in die Provence 1960 im Mai, kurz nach meinem 18. Geburtstag.
Das war ja dann aber auch ein irres Selbstbewusstsein, oder? Sich das zuzutrauen. Damals war Reisen natürlich auch noch ganz anders. Und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal los.
Das war noch ein Abenteuer. Heute ist das alles so easy. Ja? Hm. Aber für mich war allein der Grenzübergang eine Aufregung, eine Zitterpartie. Ich hatte auch gar nicht viel Geld. Mein Vater hat mir ganz rührend, der hat mich gebracht an die Autobahnzufahrt und mir noch 20 Mark gegeben. Und den schönsten Moment, den ich mit ihm hatte, er umarmt mich und sagt, ich beneide dich. Das fand ich wie einen Segen. Und so war die ganze Tour, die ich dann machte, 2-3 Monate allein mit ganz viel spannenden Geschichten, das war meine Ankunft in der Welt.
Aber sozusagen. Wirklich toll, also dieser Rückhalt vom Vater, dass man dann tatsächlich so befreit losziehen kann, finde ich auch berührend. Und auf dieser Reise gab es dann auch eine Begegnung, die sie wieder zurück auf die Bühne gebracht hat.
Ja, meine Lehrerin, jene Lehrerin, die sagte, du wirst dort unten finden, was du suchst. Ich wusste schon, ich will Schauspieler werden, ich werde eines Tages auf eine Schauspielschule gehen. Ich hatte auch Rollenhefte schon und hatte schon Rollen gelernt. Und ein wichtiger Antrieb für die Flucht war auch, ich las Fritz Kortners Autobiografie aller Tage Abend, großer Theatermann. Und das setzte mich in einen fiebrigen Zustand. Und ich dachte, so einen Menschen müsste ich finden, einen alten Lehrer, einer, der mich fördert und zieht. Und ich traf ihn wirklich während des Theaterfestivals in Avignon. Da saß er und sah dem Kortner geradezu brüderlich ähnlich. Und ich guck ihn an, er guckt mich an und wir verständigen uns sehr schnell. Und er war Jude, im Exil lebend in Südafrika.
Auch ein Theatermann.
Auch ein Theatermann. Bei Max Reinhardt, vor dem Ersten Weltkrieg, auf der Schauspielschule gewesen, später Kritiker geworden und theaterverliebt oder besessen, wie man es gar nicht mehr sein kann. Ja.
Und der hat Ihnen dann einen Weg aufgezeigt, wie Sie das selber angehen
können. Er hat mit mir gearbeitet. Er hat gesagt, also er war auch auf seine Weise sehr preußisch und er hat gemerkt, dass ich auch ein verträumtes Bübchen bin und er musste mich ja auch herausfordern. Und er hat mich erstmal vorsprechen lassen in der Pampa, da in der Provence. Nicht? Ich war so aufgeregt, ich weiß gar nicht, ob ich gucken konnte. Aber er meinte, ja, da lohnt sich's, da kann man rangehen. Nicht? Und so begann eine aufregende Monate, wo ich alles Mögliche war. Schauspielschüler im Sinne von Erarbeiten von Rollen. Theater gucken bis zum geht nicht mehr. Also wir waren fast jeden Abend im Theater. Ich musste auch schreiben drüber. Und er diktierte mir. Also ich war genau da, wo ich sein wollte.
Und später dann auch tatsächlich an die Schauspielschule nach Stuttgart. Die haben Sie aber vor der Abschlussprüfung abgebrochen, diese Schauspielschule.
Ja, ich bin so ein bisschen frech geworden. Ich habe schon Theater gespielt, Boulevardtheater mit dem berühmten Willy Reichert, dem schwäbischen Volksschauspieler. Ich habe die Schule angefangen zu schwänzen. Ich war auch nicht sehr begeistert mehr von den Lehrern. Ein bisschen obergierig.
Ne? Was hat Sie da gestört an den Lehrern?
Ist eigentlich mit der Zeit weniger, aber ich meinte, ich brauch's nicht mehr. Der Brandauer war also ja mit mir. Brandauer war mit mir in einem Semester und wir verbrüderten uns da auch.
Klaus Maria.
Und machten uns so ein bisschen. Na, er war ja wesentlich selbstbewusster noch als ich. Ne? Ich war verglichen mit ihm ein Mönch. Ne? Und er aber kam mit einer großen Geste immer an. Aber irgendwann mochten wir uns gegenseitig. Das war ganz schön. Und dann machten wir auch einige, wir mussten damals immer noch Zwischenprüfungen machen. Da flogen immer wieder welche raus. Das war entsetzlich. Und wir hatten eine letzte, wo wir als ein Duo spielten nach einem modernen Theaterstück und nahmen uns als Vorbilder unsere Lehrer. Da waren ja tolle dabei, es ist ja keine Frage. Und die amüsierten sich so sehr, dass sie vor Lachen nicht weitergucken konnten. Und damit waren wir auch durch sowieso. Gell?
Und natürlich hat sich da auch ihr komisches Talent schon gezeigt. Sie haben die Schauspielschule verlassen. Irgendwann aber doch noch ist es zur Abschlussprüfung gekommen. Und zwar in Berlin da. Und da saß in dieser Kommission Erwin Piscator. Zu der Zeit ja schon eine lebende Legende, kann man sagen. Einer der ganz großen, bedeutenden deutschen Theatermacher. Wie war dann diese Begegnung? Wie war diese Abschlussprüfung?
Naja, das war in der Tribüne, damals noch ein ganz bekanntes Theater am Ernst-Reuter-Platz. Und die saßen, ich habe die gar nicht alle erkannt, ich habe das erst später, ich habe ihn so wahrgenommen, so konnte. Und ich kam raus und war unter lauter aufgeregten Adepten, die jetzt die Prüfung bestehen wollten. Und ich wurde so cool dabei, weil ich die alle so um mich rum so zitternd sah und sagte, nö, also entweder bist du einer oder bist keiner. Aber also die Prüfung darf nicht entscheiden. Das
ist schon toll, aber trotzdem. Ne,
auch komischerweise, so eine Reaktion, obwohl ich keineswegs ein sehr verwegener Mensch bin. Aber dieses Gegenprogramm, was ich da in mir fühlte, das hat mir geholfen. Ich kam auf die Bühne und die Bühne war vollgestellt vom Abendprogramm. Dann räumte ich. Und dann fragte mich der Chef des Hauses, was machen Sie denn? Sie sind doch nicht als Möbelpacker hier, oder? Und da sage ich, nee, aber ich will ja spielen, ich brauche Platz. Aber da habe ich mich auf die Rampe gesetzt und gesagt, wir können das aber auch ausdiskutieren oder so. Nee, ich weiß nicht, ob man damals schon ausdiskutieren gesagt hat. Und dann gefiel ihm das alles so sehr, dass er am nächsten Tag mich einlud, in sein Theater zu kommen. Nee, der Frank Lothar war das, der Intendant von diesem Haus, ja. Und dann bekam ich so meine ersten Rollen an diesem Haus. Und es hatte sehr viel Spaß gemacht.
Tribüne, das erste Haus, an dem Sie gespielt haben. Danach die Landesbühne in Hannover. Sie sind aber bei beiden Häusern, muss man sagen, nie so richtig angekommen. Woran lag das?
Landesbühne war ein Albtraum. Da folgte ich dem Rat eines alten, sehr guten Schauspielers, der meinte, geh doch mal in die Provinz. Da sagte aber schon der Intendant von der Tribüne, bist du verrückt.
Entschuldigung an alle, die in Hannover leben an dieser Stelle.
Und dann war es die Hölle. Ich kriegte zu wenig Geld. Ich hatte schon eine Tochter, die konnte ich nicht rüberholen. Meine Frau auch nicht, weil es zu wenig Gage gab. Und die Rollen waren nicht toll. Und es hat überhaupt keinen großen Spaß gemacht. Und ich fiel in eine Dauerdepression, die ich dann versuchte auszugleichen durch späte Besuche in den Bars, wo man auch immer gucken konnte, was kann man sich noch leisten oder was nicht oder wer lädt einen ein. Es war grauenhaft. Mhm. Und dann war's das. Kam ich zurück nach Berlin und da war auch 67 schon dran und die ganze neue politische Bewegung und APO. Und was mache ich hier überhaupt und was ist Theater und ist es das, was ich wirklich will? Also ich fing an zu suchen.
Und Sie haben in der Zeit auch das Kindertheater für sich entdeckt?
Allmählich, ja. Es war eine gewisse Zeit der Bohème, wo ich dachte, hallo, geht das noch gut? Aber dann merkte ich, nee, du musst jetzt was Handfestes machen. Was willst du eigentlich? Wolltest doch mal Theater spielen. Und zwar so, dass es dich freut. Und da hatte ich eine Art Damaskus-Erlebnis. Die berühmte Produktion von Arjan Muschkin 1789. Dieses Revolutionsspektakel in der Deutschlandhalle. Auf zig verschiedenen Podesten gespielt. Und das hatte eine solche Kraft. Und eine solche Wildheit und Schönheit theatralisch. Es waren 1000 Menschen da, die da herumgingen, um sich das anzuschauen. Da dachte ich, ja, such diesen Weg. Da geht's lang. Du musst es wieder hier spüren. Es muss dich erfüllen und nicht irgendwie eine Dienstleistung an irgendeinem Autor mit einem avantgardistischen Ambition. Nee, komm, such das Theater, was für dich ist. Und da war eben dieses Projekt im Grips die Herausforderung irgendwann dann auch.
Ne? Und warum war das der Ort, wo Sie das tatsächlich gefunden haben, das, was Sie erfüllt hat auf der Bühne?
Weil das Thema Kindheit oder die Suche nach dem Kind, es klingt so ein bisschen abgedroschen, aber diesen Urimpuls wieder zu spüren, die Naivität wieder zu bekommen. Also diesen ganzen Überbau, dieses ganze Gefluder, also diese Mischung von Ehrgeiz oder Minderwertigkeit, was es alles gibt. Nee, geh hin und spiel.
Ich finde immer auch interessant, also Sie sind dann auch weiter diesen Weg gegangen. Wir haben ja auch über die Rote Grütze schon gesprochen und so. Und es hat Sie nie zurückgezogen als ausgebildeter Schauspieler an die großen staatlichen Häuser. Warum nicht?
Es ist der hierarchische Betrieb, wo ich nie wusste, ob ich mich entfalten kann oder ob mich das alles wieder zu sehr beeindruckt, die Pyramide, ja. Das ist das eine. Und dann natürlich die Freude an einer Arbeit als Kollektiv, als Gruppe, als Gleichberechtigte, ja.
Und wenn Sie über dieses Gruppenerlebnis, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das jetzt gerade nochmal eben da erwähnen, finde ich eine andere Episode aus Ihrem Leben auch sehr spannend. Und zwar, Sie haben dann nochmal wieder im älteren Jahren in der Provence gelebt und zwar irgendwo im Nirgendwo auf einem abgeschiedenen Hof, auch in einer größeren Gruppe. Was haben Sie dort gemacht? Was war das für eine Phase Ihres Lebens?
Eine sehr schöne und wichtige. Einmal war es die zweite Begegnung mit der Provence, dann große Liebe zu einer Frau, mit der ich da lebte, längere Zeit. Wir empfingen Gruppen, die verschiedene Art Arbeit machten, Körperarbeit, Seelenarbeit und wir konnten selber produzieren, dann später, mit den neuen Leuten, die ich hatte, beziehungsweise auch noch alten Grütze-Leuten. Da sind nochmal wichtige Sachen entstanden und dann arbeitete ich da bereits mit dem Theaterhof Priesenthal zusammen. Die kamen oft runter.
Das ist auch eine erfolgreiche Gruppe aus Süddeutschland
gewesen. Genau. Der Martin Lüttke hat die seinerzeit gegründet mit anderen Kollegen, die aus den großen Theatern raus sind, um frei zu arbeiten. Und die haben dieses Volkstheater im Zelt gemacht.
Und dieses Miteinander da in der Provence, also so von außen betrachtet, drauf geguckt, klingt das auch so ein bisschen nach Kommune oder ist das der falsche Begriff?
Nee, war es in dem Sinne nicht.
Nee,
wir wollten schön zusammenarbeiten, natürlich gut kochen.
Sie waren der Koch, glaube ich, ne?
Ich habe gern gekocht, ja, bis heute. Es bleibt, ja. Es ist auch ein wunderbarer Ausgleich.
Deutschlandfunk Kultur, Schauspieler und Regisseur Holger Franke hat nicht nur mehrere erfolgreiche Kinder- und Jugendtheaterstücke geschrieben, er ist auch für den Filmerfolg von Alles auf Zucker mitverantwortlich. Zusammen mit Dani Levy hat er das Drehbuch geschrieben, für das er auch mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet wurde. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Dani Levy eigentlich entstanden?
Sehr früh sind wir zueinander gekommen. Er hat nämlich mit 18, 19 Jahren die Schweizer Fassung von unserem Stück Was heißt die Liebe gespielt. Mhm. Ich sah das in Basel und fand diesen Jungen auf der Bühne unglaublich gut und komisch und wir freundeten uns an. Dann kam er bald nach Berlin und es ergab sich, dass er in der Roten Grütze gern dabei sein wollte und auch meine Tochter ganz bezaubernd fand. Und so entstand etwas Neues.
Mit der zusammen gewesen ist, Anja Franke.
Ja.
Ihre Tochter natürlich auch bekannte Schauspielerin. Gemeinschaftlich an so einem Drehbuch zu arbeiten, wie hat das funktioniert? Wie ist das abgelaufen?
Ich bin ja mehr vom Theater gekommen. Dani hatte schon die Filmsprache wesentlich mehr erfahrungsmäßig beherrscht. Und ich habe vorgelegt meistens, auch hauptsächlich dialogisch. Und er hat immer wieder verdichtet und gerafft und am Ende die letzte Fassung dann sozusagen mit seinem Filmauge geschrieben. Aber es war eine sehr schöne Geben- und Nehmen-Geschichte.
Das Drehbuch ist ja auch sehr gelobt worden, weil es eben so eine schöne Mischung auch aus jüdischem Witz und Berliner Chuzpe im Prinzip darstellt. Waren Sie für die Berliner Schnaut zuständig?
Auch, ja, weil Dani ist ja Schweizer, ne? Die reden ja auch etwas langsamer. Dann hatte ich auch das Glück, Henry Hübchen schon zu kennen als Schauspieler und dachte immer, den stelle ich mir vor beim Schreiben. Ja, diese Schnauze, dieses ungeheure, intelligente Körperspiel, was er auch hat und auch diese Verbalität.
Also war klar von Anfang an, dass er die Hauptrolle auch spielen
ja,
würde?
Ja, ja. Okay. Ich habe der Dani, kannte ihn noch gar nicht so gut, da habe ich gesagt, du musst ihn. Auf den musst du gucken. Nicht? Und das hat natürlich tolle Früchte getragen.
Und der Film war ein Riesenerfolg. Sie stehen, ich habe es gerade erzählt, nach wie vor auf der Bühne, haben ein neues Theater mitgegründet, das Kunger-Kiez-Theater. Das ist an einem besonderen Ort und zwar in einer Berliner Shopping Mall im Einkaufszentrum. Warum haben Sie dort ein Theater aufgemacht?
Das Theater gab es als Gruppe schon länger, schon 8 Jahre, aber das Theater in dieser Mall gibt es seit 2 Jahren. Wir haben dadurch einen eigenen festen Spielplatz. Dieses Haus ist im Umbruch, hat ein aufgeschlossenes Management, fand die Idee, da auch Kultur zu machen in dem Haus, sehr reizvoll. Und wir konnten einen Riesenraum beziehen, der geeignet ist wirklich für ein Theater. Da ist eine Tribüne drin und so weiter. Und da haben wir einen richtigen Monatsspielplan seit Mai 22.
Und Sie sagen gerade, dieses Haus ist im Umbruch. Das heißt, das ist so ein Einkaufszentrum, das eigentlich nicht mehr so richtig läuft.
Ja.
Was schaffen Sie mit Ihrem Theater da? Hat das eine positive Auswirkung auf dieses Einkaufszentrum?
Es ist Leben, es kommt Leben rein. Es sind viele Läden stillgelegt, die arbeiten da wohl auch an einem neuen Konzept. Aber das genau war ja unsere Chance, dass ein Raum leer war. Jetzt gibt's da schon noch einen anderen Raum, wo unsere Lesebühne stattfindet und so weiter. Es ist sehr häufig Vormittagsprogramm, Kinderstücke und Abendprogramm auch.
Sie sind gerade in einem Stück zu sehen, das heißt Mensch Ludwig. Worum geht's da?
Eine skurrile Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Ein starker Mensch, Friedenskämpfer, kommt nach einem Gespräch mit der Frau eines ukrainischen Kriegsdienstverweigerers in eine Demo vorm Bundestag. Da ging es um die Erklärung, dass die Verfolgung der Armenier Völkermord war, damals im Ersten Weltkrieg durch die Türkei. Und er sieht einen türkischen Journalisten auf einer Deutschlandfahne stehen, breitbeinig mit Stativ. Und dann macht er den an. Er ist ein kämpferischer Mensch. Mhm. Er ist auch sehr impulsiv. Und er kommt in einen Streit mit dem Türken. Da schaltet sich aber ein deutscher Polizist ein und knöpft sich ihn vor. Und verhakt sich mit dem Polizisten und er denkt, will die Situation entspannen und erzählt einen Witz aus der Nazizeit, einen Flüsterwitz. Und da kommt aber Sieg Heil drin vor. Und er bekommt ein Verfahren wegen Verbreitung verfassungswidriger Symbole. Fühlt sich natürlich zutiefst ungerecht behandelt, denn er erzählte ja einen Witz, es war ein Zitat. Und jetzt sitzt er, das ist das Stück, in einer Kammer des Landgerichts vor seinem Revisionsprozess, ist aus Versehen zu früh dahin gekommen und arbeitet seine Situation nochmal durch und kommt ganz woanders an, in seiner ganzen Wunsch auf Gerechtigkeit macht er eine Reise, deren Ende er vorher nicht ahnen kann.
Auch so ein bisschen durch die Mühlen der Justiz sozusagen.
Durch die Mühlen, aber auch durch sein eigenes Leben geprägt. Und das Stück heißt Eine Passion in 14 Bildern. Es ist also angelegt an den Kreuzweg.
Leidensgeschichte.
Er hat auch eine katholische Herkunft und dadurch verbindet sich das so.
Und das ist ein 2-Stunden-Stück.
Ja.
Und Sie stehen da ganz alleine, auch in ein Personenstück auf der Bühne, haben natürlich irre viel Text. Wie anstrengend ist es mit 82, um das jetzt immer kurz so nebenbei Ihr Alter einzuführen.
es ist erlaubt. Naja, also es ist so, dass es immer leichter geworden ist, weil es immer weniger Arbeit wird, weil man auf dem Text tanzen kann. Und ich habe auch von dem Theaterleiter und Autor dieser kompilierten Fassung, der hat ja, das Stück entstand ja aus einem 12-Stunden-Gespräch mit dem Eberhard Lothar, der das erlebt hat.
Also es ist nach wahren Begebenheiten.
Nach einer wahren Begebenheit. Da kann ich da meins tanzen. Und ich habe keine Kollegen, die sauer sind, wenn sie nicht die richtigen Stichworte kriegen. Und das wird dadurch immer leichter. Ich bin hinterher eigentlich nicht erschöpft.
Nee. Das ist ja auch sowieso das Faszinierende bei diesem Beruf. Das hat man ja ganz oft bei älteren Schauspielerinnen und Schauspielern, die sagen, ich werde auf der Bühne stehen, bis zum Schluss. Hat das eben damit zu tun, dass es eben nicht nur ein Beruf ist, sondern doch irgendwie sowas wie Berufung?
Es hat eine unglaublich belebende Wirkung. Es ist das, also je weniger es eine falsche Anstrengung ist, ja, je mehr so das Gefühl hat, es trägt dich, es tanzt dich, dann kommt da dieses Moment des Glücks fast. Ne?
Sie drehen ja auch nach wie vor, ne? Also spielen in Serien mit?
Manchmal, ja. Ja. Ich könnte mehr sein.
Wieso? Weil natürlich auch...
Ja, wann kommt mal wieder was, nicht?
Einfach so wegen der Lust auch
und
zu spielen.
Und auch wegen der Kohle natürlich. Ne?
Also so ein bisschen quasi die Freiberuflerrente aufbessern.
So ist es, ja, ja. Es ist nicht doll, ja. Aber wir sind da relativ entspannt, meine Frau und ich. Wir haben eine uns selber erstaunliche Form der Lässigkeit, was unsere finanziellen Bedingungen betrifft. Das ist ja auch mal ganz toll gewesen, jahrelang, dann wieder ist es weniger. Und wenn man das gewöhnt ist, kommt man nicht in Panik, ja.
Deutschlandfunk Kultur, der Schauspieler, Autor und Regisseur Holger Franke war heute Vormittag mein Gast. Wir haben über das legendäre Kinder- und Jugendtheater Rote Grütze gesprochen, das er mitgegründet hat und wir jetzt ein angeschlagenes Einkaufszentrum mit Theater wiederbelebt. Sie schreiben auch weiter. Woran arbeiten Sie gerade?
Eine Art Trilogie, deren erster Teil schon fertig ist, in sich abgeschlossen. Ricker, meine Ricker, fußt auf meinen Erlebnissen als Kind. Und es handelt als Kerngeschichte sich um die Zähmung einer Kuh zu einem Zugtier, die ich übernehmen durfte mit 11, 12 Jahren, weil mein Vater unfähig war dazu. Und das hat mich ungeheuer bestärkt gegen den Terror um mich herum, die Schule und was weiß ich alles. Das war ein Emanzipationserlebnis. Und ich setze fort dann mit dem Ausbruch aus der Schule mit 18.
Von dem wir auch schon gehört haben.
Ja, und dann der dritte Teil ist dann die Begegnung mit diesem Lehrer, meinem Schauspiellehrer und Freund. Und alles passiert, die letzten Teile, im Dialog auch mit meinem Sohn. Also ich habe die Erzählebene von früher, da erzähle ich auch teilweise in der dritten Person, aber immer wieder Ebenen von heute mit dem, was gerade passiert um uns herum, was ich dazu frage oder denke, das spreche ich meinen Sohn an.
Und dass Sie viele spannende Geschichten zu erzählen haben, das haben wir heute Vormittag hier erlebt. Und ich habe auch irgendwie gehört, Ihr Ziel ist, also die 100 wollen Sie auf jeden Fall erreichen.
Ja, danach sehen wir weiter. So.
Also erstmal als erste Zielmarke quasi. Und dann wunderbar. Und ich würde vorschlagen, spätestens zum 100. Geburtstag, Herr Franke, verabreden wir uns hier wieder.
Das würde mich so arg freuen, wenn es den Frieden gibt, den wir brauchen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch heute Vormittag und nochmal der Hinweis, also am 31. Mai und am 15. Juni ist Holger Franke im Kunger Kiez Theater zu erleben. Über das Stück haben wir gesprochen. Vielen Dank für heute Vormittag.
Ich danke sehr.